Und das war so eine der zentralen Zeilen, die mich heute angesprochen haben, heute Morgen im Lobpreis, weil es genau mein Predigtthema ist. Dass ich heute das Predigtthema habe, Jesus befreit von Scham. Dass das genau das Thema ist, was wir gesungen haben, diese Zeile, ne? Sie verwandelt Scham in Herrlichkeit. Jesus Liebe. Das ist das Ziel, was Jesus mit uns hat. Jesus will uns von Scham befreien. Und er ist da auf dem Weg mit uns, mit jedem von uns, uns von Scham zu befreien. Ich würde erstmal, also das Thema ist heute Scham und wie Jesus uns von Scham befreit. Und ich will erstmal so grundsätzlich, es gibt ja auch eine gute Scham. Scham ist ja erstmal, wie jede Grundemotion, nichts Schlechtes. Das heißt, Scham ist ähnlich wie Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel. Eine der wichtigen Grundemotionen hat da auch eine wichtige Funktion. Das Problem ist, wo wir gleich drüber sprechen werden, das ist die toxische Scham oder auch die Scham, die durch den Sündenfall in unser Leben gekommen ist. Erstmal hat Scham, ich habe einmal ein Bild mitgebracht hier, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Falsche Richtung, so, genau. Ihr kennt das vielleicht aus dem Disney-Film Alles steht Kopf 2. Das ist hier die Scham als eine der Grundemotionen. Da werden ja alle Grundemotionen dargestellt durch Comicfiguren. Sehr zu empfehlen, sehr gut auch, um vieles zu verstehen. Und Scham hier oder peinlich, wie er im Film genannt wird, da sieht man die typischen Reaktionen auch, was Scham angeht. Ne, er wird rot. Er will sich verstecken, will am liebsten vielleicht auch im Boden versinken und ist alles furchtbar unangenehm und peinlich. Das ist so die Grundfunktion von Scham. Es hat aber dabei eben auch etwas Positives, etwas Gutes. Professor Dr. Leon Wurmser hat gesagt, Scham ist die Hüterin der Würde. Scham beschützt eigentlich als Funktion unsere Würde. Eine positive Scham. Denn gesunde Scham hat etwas mit Grenzen erkennen und schützen zu tun. Wenn, ne, man empfindet Scham, weil es darum geht, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu schützen. Und das ist etwas sehr Positives. Und so wird es vor allem eben in Scham in dem Bereich der Intimsphäre. Das ist ein ganz wichtiger, wir sprechen ja auch manchmal von Scham als unsere Geschlechtsorgane und so weiter, ne? Die persönlichen Bereiche des Lebens, die Integrität und die Selbstachtung. Ja, also Scham, Würde ist Selbstachtung, Würde ist die positive Funktion und wenn unsere, unsere Würde verletzt wird oder wir eine Grenzüberschreitung spüren, dann reagieren wir eben oft mit Scham. Und deshalb ist ganz wichtig, auch das Schamgefühl von Kindern zum Beispiel ernst zu nehmen. Wenn ein Kind sagt, ich will das nicht, hier ist meine Grenze, oder auch jetzt so bei meinen Kindern, die älter werden, wo es dann irgendwann darum geht, dass Papa nicht mehr mit ins Badezimmer soll, wenn sie da drin sind, ist ganz wichtig, solche Grenzen ernst zu nehmen und eben das nicht zu überschreiten, weil es eben sonst zu einer Beschämung führen würde. Es ist gut und normal, auch Scham bei einer begangenen Schuld zu empfinden. Denn wenn wir Scham spüren, dann ist das ein Regulator, der uns zeigt, okay, wir haben was falsch gemacht und woraus wir lernen können, beim nächsten Mal besser zu machen, uns anders zu verhalten. Also sozial, Scham hat auch eben eine soziale Regulierungsfunktion und eine Selbstregulierungsfunktion im positiven Sinne. Ich habe mal so ein Beispiel aus meiner Kindheit mitgebracht, oder Jugend besser gesagt. Wir waren so 14 und haben da so eine LAN-Party gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die Älteren unter uns vielleicht, wo man dann mehrere Computer zusammenschleppen musste und dann mit Kabeln verbinden und so. Ne? Heute geht das natürlich alles anders. Aber da war es dann so, da haben wir dann gespielt, einen ganzen Abend. Und irgendwann hatte die Mutter meines Freundes, wo wir gespielt haben, so ein Tablett reingebracht mit ein paar Essenssachen drauf. Und ich hatte richtig Hunger, weil ich irgendwie nicht genug gegessen hatte. Und im Grunde habe ich dann mehr gegessen, als mir eigentlich vom Anteil her zustand. Ja, ne? Also schnell noch ein halbes Brötchen reingeschoben, so ungefähr. Und der Effekt hatte dann, ich hatte an dem Abend keinen Spaß mehr, weil meine Freunde das alle ziemlich doof fanden. Und dann war ich sozusagen dann in dieser LAN-Party, also ich wurde gerne von allen angegriffen und wenn sich drei gegen einen verbünden, ist es immer schwierig, ne? Also da war ich so ein bisschen raus, ne? Und das Spannende ist ja, ich bin jetzt 48, ich erinnere mich aus dem Beispiel, als ich 14 war. Das ist ja ein ziemlich banales Beispiel eigentlich. Das ist ja nichts, wo man sagen würde, das ist ja keine ganz schlimme Beschämung. Trotzdem erinnere ich mich an dieses Beispiel, weil es für mich in dem Fall wirklich einfach auch eine Scham ausgelöst hat und ich gemerkt habe, okay, das ist falsch gewesen, was ich da gemacht habe. Und da kommen wir dann nämlich zu dem Problem, wo Scham problematisch wird. Nämlich, wenn sie toxisch wird. Eine toxische Scham ist eine tiefgehende Erkrankung. Das ist eben, kann wirklich das ganze Leben prägen, wenn man toxisch beschämt wird. Beschämung ist das, was passiert. Und Beschämung kann eben zu toxischen Scham führen. Eine Beschämung ist erstmal alles, wo unsere Grenzen eben nicht geachtet werden, wo wir von anderen beschnitten werden in unserer Würde, wo uns die Ehre genommen wird. Das kann passieren auf ganz verschiedenen Arten und Weisen, durch offene oder verdeckte Bloßstellung, wie sie aufgezählt hat, durch Vernachlässigung. Vergisst man immer schnell, dass eben auch Vernachlässigung eben der Bedürfnisse eben eine Beschämung ist und zu tiefgreifenden Problemen führen kann. Durch verbale, durch seelische, durch körperliche oder durch sexuelle Grenzverletzung. Und das große Problem bei toxischer Scham ist, dass es im Gegensatz zu Schuld nochmal viel tiefer geht. Scham betrifft den Selbstwert. Du hast dann den Satz, ich bin falsch, wenn du toxisch beschämt bist. Ich bin nicht in Ordnung. Und bei Schuld ist es eher dieses Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas falsch gemacht. Es ist etwas, was ich nicht in Ordnung gemacht habe. Aber es bezieht sich vielmehr auf eine Tat und nicht so sehr wie die toxische Scham auf das Sein, auf den Selbstwert, auf das, was man, wie man sich sieht. Und deshalb springt das Schamgefühl auch ganz oft nicht auf Vergebung an. Vergebung bleibt eben auf dieser Ebene der Schuld. Ich habe einen Fehler gemacht und ich vergebe mir selbst oder auch dem anderen. Aber bei Scham, die Scham kann trotzdem davon unberührt bleiben, wenn man eine Situation vergeben hat. Man kann trotzdem weiterhin diese tief empfundene Scham haben. Da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was sagt die Bibel zum Thema Scham? Wenn wir mal so eine Konkordanz zur Hand nehmen, fällt uns auf, dass Scham als Wort in der Bibel, dass Scham als Wort in der Bibel eigentlich gar nicht so häufig auftaucht. Also wie zum Beispiel, wenn man es vergleicht, Scham und Schuld. Ich habe mal dann in der Internet eine Quelle gefunden, ich habe es nicht nachgezählt, aber Schuld kommt über 700, 800 Mal vor und Scham liegt eher so im Bereich von knapp 100. Also das ist schon vergleichsweise wenig der Fall. Warum das so ist, da würde ich gleich später noch drauf eingehen. Aber Scham ist implizit immer bei ganz, ganz vielen Bibelstellen mit dabei. Wenn es zum Beispiel heißt, Jesus nahm unsere Schande auf sich. Eine Schande ist eben auch ein anderes Konzept für Scham. Oder er ist für uns zu Schande am Kreuz geworden. Ja, das hat eben wirklich ganz viel mit unserer Scham. Er hat unsere Scham getragen, genauso wie er unsere Schuld getragen hat. Wenn wir jetzt in der Bibel nochmal schauen, wo kommt denn die Scham eigentlich in Existenz? Und da ist ganz klar, das ist der Sündenfall. Wenn wir die zentrale Bibelstelle zum Thema Scham in der ganzen Bibel ist im Grunde der Sündenfall. Und dort taucht sie auf gemeinsam mit den ihnen verwandten negativen Emotionen Schuld und Angst. Scham, Schuld und Angst. Das sind die drei großen Emotionen, die im Grunde, und dann später auch Wut, im Grunde sind es die tiefer greifenden Schuld, Scham und Angst, die beim Sündenfall in Existenz kommen. Ihr kennt die Geschichte, die Schlange verführt Eva von dem Baum der Erkenntnis zu essen und gibt eben auch Adam zu essen und beide essen. Und dann, also die Schlange, die in dem Fall der Teufel ist. Und dann haben wir die Stelle hier, die wir gemeinsam einmal lesen können. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze daraus. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen. Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir verboten hatte? Adam erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baumes gegeben. Da habe ich gegessen. Daraufhin stellte Gott, der Herr, die Frau zur Rede. Was hast du da getan? Die Frau verteidigte sich. Die Schlange hat mich verführt. Deshalb habe ich gegessen. Ich habe die zentralen Stellen in Rot markiert hier. Und im Grunde haben wir hier drei Wirkungsebenen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das im Grunde erstmal die oberste Wirkungsebene geht im Grunde erstmal in den letzten Zeilen los. Es ist mehr oder weniger die Oberfläche. Ja, das ist die Wut und die Schuldzuweisung, die hier ins Spiel kommt. Passenderweise auch erst in den letzten Versen. Ja, die Scham kommt viel, viel früher. Und hier sind wir jetzt bei der Wut und der Schuldzuweisung. Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast. Ja, doppelte Schuldzuweisung. Gott ist schuld. Du hast mir diese Frau gegeben. Und die Frau ist auch schuld, weil sie die Früchte gegeben hat, weil sie eben davon der Frucht gegeben hat, um zu essen. Ja? Wut, Schuldzuweisung. Und die Frau macht das dann genauso, um die Schuld, Selbstverteidigung. Ne? Die Schlange hat mich verführt. Ich bin das gar nicht. Die Schlange ist das, was das Problem ist. Ja? Und das ist so die oberste Ebene, die wir haben, auf dieser Wirkungsebene, auch auf den Gefühlen, die dort sind, Wut und Schuldzuweisung. Das sind auch die Gefühle, an die wir am nächsten immer drankommen, bei unseren eigenen Problemen. Ja? Wir spüren die Wut, wenn wir beschämt worden sind. Wir erkennen, es war nicht richtig. Und wir haben auch eine Wut auf die Person, die uns beschämt hat. Das ist so die oberste Wirkungsebene. Lass uns mal eine Ebene tiefer schauen. Was glaubt ihr, was finden wir da? Da sind wir beim Thema Angst. Ja? Die mittlere Ebene ist die Ebene Angst, die unter der Wut drunter liegt. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Ja, die Angst liegt unter der Wut. Ja? Ich habe was falsch gemacht. Ich habe gegessen, ich habe erkannt, oh, ich bin nackt, also bekomme ich Angst. Ja, also auch die Angst liegt quasi nochmal unter Wut und Schuldzuweisung. Oft benutzen wir Wut und Schuldzuweisung, um unsere eigene Angst zu verbergen. Und wenn wir jetzt nochmal in die ersten Verse reinschauen, das ist eben das, aber ich bin nackt, ich habe Angst bekommen und mich versteckt. Wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang schauen, und das ist die tiefste Wirkungsebene, beim Sündenfall, das ist eben die Scham. Da kommt die Scham rein. Es ist die tiefste Ebene, es ist die Erkenntnis der eigenen Nacktheit. Ich hatte eben schon gesagt, Nacktheit hat viel auch mit Scham zu tun. Und der Versuch, diese notdürftig zu verstecken. Die eigene Nacktheit, die eigene Bedürftigkeit, die eigene Zerbrochenheit, auch wirklich mit den Feigenblättern, Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Feigenblätter angefasst? Ich glaube, das kann nicht besonders bequem gewesen sein. Ja, wenn man sich so vorstellt, sich daraus Lendenschürze zu machen, ne, mit diesen Stacheln, die Feigenblätter so haben. Nicht schön. Nicht ausprobieren. Und dann haben wir dieses aktive Verstecken vor Gott. Dieses, ich weiß nicht, ob Gott safe ist. Ich bin mit meiner eigenen Nacktheit, mit meiner eigenen Zerbrochenheit nicht sicher. Ich bin in mir zerbrochen quasi. Und deshalb verstecke ich mich aktiv vor Gott. Und das ist eben diese Schamebene. Und spannend ist wirklich, die Psychologie hat genau das rausgefunden. Ja, das ist tausende von Jahren alt in der Bibel und die Psychologie hat das so die letzten Erkenntnisse erkannt. Die Scham ist die unterste, schwerwiegendste Problematik bei ganz, ganz vielen psychischen Erkrankungen, weil die Beschämung einfach das ist. Man kann ganz gut an der Wut arbeiten. Das ist relativ einfach. Auch die Angst, da kommt man oft noch hin. Aber dann wirklich zu spüren und die eigene Scham und da Trost mit reinzubekommen, das ist die Ebene, die wirklich herausfordernd ist, im Sinne von, und davon wirklich frei zu werden. Manche Theologen sprechen sogar eben, sagen sogar eigentlich der passendere Ausdruck als der Sündenfall, wäre eigentlich der Schamfall. Weil eben die Scham eben hier so stark in dieser Bibelstelle vom Sündenfall eben so eine zentrale Rolle spielt. Genau. Wie eben schon gesagt, die Psychologie hat erkannt, dass eben der Scham oft das zentrale Gefühl ist, von dem alle anderen negativen Gefühle ihre Kraft erhalten. Und stellt euch mal vor, es ist wirklich sowas passiert, wie ihr seid in eurer Kindheit missbraucht worden. Hatten wir eben, ne? Verbal, körperlich, sexuell. Was ist das, was dann zum Beispiel bei euch, bei den meisten Menschen hängen bleibt, ist, ich bin schuld. Ich bin nicht richtig. Ich habe was falsch gemacht. Sonst hätte die Person das doch nicht gemacht, wenn ich in Ordnung wäre. Oder sogar, ich bin minderwertig. Ich habe es nicht besser verdient. Das sind diese tiefgreifenden Gefühle, die bei Scham einfach ansprechen. Und die wirklich, und gerade diese Ich-Bin-Sätze, ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig, da muss Gott einfach ganz tief reinkommen, um da wirklich eine Veränderung zu bewirken. Genau, toxische Scham ist auch deshalb ganz oft so verheerend, traumatisierend, weil man da eben keine Möglichkeit hat, weder zu fliehen noch zu kämpfen. Das sind immer so die beiden Möglichkeiten, die man sonst hat, ne? Hier versucht ja Adam auch quasi zu fliehen, indem er sich versteckt. Aber es ist eben auch nicht möglich. Ja, er kommt eben dort nicht raus. Und wenn wir über das Thema toxische Beschämung sprechen, wenn ihr euch da angesprochen fühlt bei diesem Thema, dann würde ich euch immer empfehlen, die Begleitung eines erfahrenen Seelsorgers, eines Therapeuten in Anspruch zu nehmen, gerade mit einer Ausbildung im Bereich vom Traumabereich. Ja? Weil das einfach was ist, was so tief geht, so grundlegend ist, da hilft es wirklich, Begleitung zu haben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht nochmal. Es ist eine Skulptur des berühmten Bildhauers Auguste Rodin, Eva nach dem Sündenfall. Und ich finde, er hat das ganz passend ausgedrückt, dieses sich verstecken, sich in sich verkriechen zu wollen, die eigene Nacktheit zu verbergen. Die ursprüngliche Wortbedeutung von Scham ist unter anderem auch das zu Bedeckende. Das, was man verbergen will, was man nicht will, dass andere sehen. Und das ist auch das Problem, dass Schamgefühle auch deshalb eine besondere Macht erhalten, weil man auf gar keinen Fall will, dass jemand um die Beschämung weiß. Weil wenn andere Leute wissen, andere Menschen wissen, dass man beschämt worden ist, kann das eben wieder eine neue Beschämung auslösen. und dazu führen, dass eben dieser Kreislauf wieder in Gang kommt. Und deshalb hat es ganz oft was damit zu tun, ich versuche das zu verbergen. Ich versuche das, dass man das nicht sieht. Warum ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Scham auseinandersetzen? Ich würde es gerne auf zwei Ebenen mit euch mir heute noch betrachten. Es hat zum Beispiel einmal hat das einen gesellschaftlichen Aspekt, eine Kultur, die von Scham geprägt ist. Und zum anderen hat es einen persönlichen Aspekt. In deiner persönlichen Reife, in deiner persönlichen Heilwerdung, in deiner persönlichen Heilung von Gott. Und ich möchte zunächst anfangen mit dem gesellschaftlichen Aspekt. Und das ist die sogenannte Schamkultur. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Der stammt eher aus der Soziologie und beschreibt im Grunde einen Unterschied zwischen Kulturformen. Es gibt eine Schuldkultur und es gibt eine Schamkultur. Und natürlich ist es ein Modell. Und Modelle haben natürlich auch immer ihre Schwierigkeiten und auch es gibt das auch nicht in Reimform. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, mal zu schauen, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft. Denn Theologen haben beobachtet, dass unsere Gesellschaft seit ungefähr 25 Jahren, ungefähr seit der Jahrtausendwende, zunehmend von einer Schuldkultur wird zu einer Schamkultur. Die Begriffe klingen beide erstmal nicht schön, aber ich werde gleich erläutern, was dahinter steht. In einer Schuldkultur und einer Schamkultur. Und ich finde das total wichtig, gerade für zwei Gruppen, das wirklich zu wissen, dass wir da in einem Wandel stehen. Das ist zum einen, wenn ihr Evangelisation macht, wenn ihr mit Menschen sprecht, wenn ihr auf die Straße geht, um zu sagen, wenn ihr da ankommt mit dem Begriff einer Schuldkultur, also sprich Schuld, Sünde, Buße, dann gibt es ganz viele Menschen, die das vielleicht ein Stück weit nicht mehr verstehen, weil sie eben von einer anderen Kultur geprägt sind. Und ganz wichtig finde ich es auch für die junge Generation. Könnt mir hinterher Rückmeldung geben, ob ihr euch da wiederfindet oder ob ihr das nicht seht. Es geht nämlich um die Frage, also dass auch die junge Generation heute sehr stark eben eher in dieser Schuldkultur aufwächst, weil es eben, ihr seid nach 2000 geboren, Schamkultur aufwächst, weil ihr seid ja nach 2000 geboren und das ist so die Wende, wo da ein großer Wechsel vorgenommen wird. Genau. Dieser Wandel hat ganz viel zu tun mit einmal mit dem Verlust von christlichen Werten und zum anderen eben wird das Ganze nochmal verstärkt durch Social Media, soziale Medien, die im Grunde diesen Wandel von Schuldkultur zu Schamkultur nochmal sehr stark verstärken. Ich habe erstmal, dass man so eine Idee kriegt, was ist denn damit gemeint, aufgelistet hier die Merkmale einer Schuldkultur. Schuldkultur, die Moralquelle von der Schuldkultur sind absolute Standardswerte, oft in Form von religiösen Prinzipien. Da könnten wir zum Beispiel sagen, oder zentralen Dokumenten. Das könnten sein sowas wie die 10 Gebote. Das kann sein auch eine Verfassung, Menschen- und Bürgerrechte. Das sind so typische Merkmale, Standards und Werte, religiöse Prinzipien, die Moralquelle ausmachen. Du sollst nicht stehlen, also als Moralgrundlage. Und dieses zentrale Instanz ist das Gewissen. Internalisiert, also innerlich, von innen heraus, ich weiß, es ist falsch. Und Gott ist eben dann auch noch die Instanz, die da auch noch eine große Rolle spielt. Der Fokus der Frage, ist meine Handlung falsch oder richtig? Mache ich das falsch oder ist es falsch oder ist es richtig? Und wenn die Emotion dann kommt, dann geht es meistens um ein Schuldgefühl. Deshalb heißt es Schuldkultur. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe einen Fehler begangen. Ich habe mich nicht an die Werte gehalten, für die ich einstehe. Zum Beispiel als Christ. Und dann ist der Weg zur Wiederherstellung, Beichte, Wiedergutmachung, Reparatur. Und dann haben wir die Möglichkeit, einfach wieder neu zu beginnen. Das Beispiel ist, ich habe gestohlen und das ist falsch. Es entspricht eben Verstoß gegen meine christlichen Werte. Das biblische Prinzip ist hier, die Schuld, die Sünde wird durch das Opfer Jesus Christus am Kreuz und durch die Buße des Sünders reingewaschen. Das Prinzip Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Ja? Das ist die Schuldkultur, die gerade im Christentum, seitdem die Gebiete hier im Westen christlich geworden sind, eben ganz stark geprägt ist. Und die Bibel ist vom Ansatz eine durch Schuldkultur geprägtes, die Heilige Schrift von Schuldkultur geprägt. Im Gegensatz zur Schamkultur, die eben im antiken Griechenland, im antiken Rom und auch heute in vielen Gesellschaften eine große Rolle spielt. Ich werde euch den Gegensatz vorstellen und ich hoffe, dass ihr das erkennt, wie wichtig dieser Wandel ist und wie problematisch auch aus dieser Sicht. Die Moralquelle bei einer Schamkultur sind soziale Normen, Ansehen und Reputation. Social Media Like würde ich sagen, ne? Wie viele Likes kriege ich dafür? Oder kriege ich eben dann eben den Hate Storm in den Kommentaren, wenn ich eben mich dann eben nicht entsprechend verhalte? Die zentrale Instanz ist hier in der Schamkultur eher die Gesellschaft. Ja, also zu wissen, eine Gruppe, die Peer Group, ja, gerade ganz typisch in asiatischen Kulturen. Ich weiß nicht über Philippinen, aber Korea, Japan, ganz stark eben diese Schamkultur, ganz starke Prägung. Ich glaube, in arabischer Welt ist es auch eher eine starke Prägung Richtung Schamkultur. Die Vorstellung, ich habe mich vor der Gesellschaft beschämt. Ich habe einen Fehler gemacht, die anderen haben es gesehen. Das ist eben das Typische in einer Schamkultur. Und dann ist die zentrale Frage nicht mehr, habe ich es richtig oder falsch gemacht, sondern vielmehr, wie finden die anderen das? Bin ich richtig? Bin ich richtig? Bin ich gut genug? Finden andere das, was ich tue? Ist das in Ordnung? Ja? Seht ihr den Unterschied? Da geht es nicht mehr um die normativen Werte, richtig oder falsch, sondern es geht vielmehr um die Frage, wie finden die anderen das? Und das ist eben so das Social Media, was eben dadurch verstärkt wird, weil eben da ganz viel es darum geht, kriege ich Zustimmung. Und die Hauptemotion ist dann ein Schamgefühl. Ich bin falsch, ich bin minderwertig, ich bin nicht gut genug. Ja? Kontrollmechanismus, soziale Ausgrenzung, Gesichtsverlust, Spott. Und das Verhalten bei Verstoßen ist dann eher der Rückzug. Ich verstecke mich und hoffe, irgendwie meine Ehre wiederherstellen zu können. Vielleicht, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, wenn es keinen mehr interessiert oder wenn der Nächste beschämt wird, dann komme ich vielleicht aus dieser Schamfalle wieder raus. Ja? Der Unterschied eben hier bei dem Satz, den ich eben hatte, ich wurde beim Stehlen erwischt, das ist eine Schande. Nicht das Stehlen selbst ist das Problem, sondern eben, dass man erwischt worden ist. Und dass man dann die Schande zu tragen hat, die dort eben in einer, die zu Scham führt. Biblisches Prinzip gibt es im Grunde nicht. Weil es eben, diese Schamkultur entspricht eigentlich nicht der biblischen Vorstellung. Ja? Ich habe aber eine Person gefunden, die genau nach der Schamkultur in der Bibel handelt. Habt ihr eine Idee? Eine Person, die genau dadurch geprägt ist und dementsprechend Jesus ans Kreuz bringt. Das ist Pontius Pilatus. Ja? Wenn ihr überlegt, Pontius Pilatus antwortet auf die Frage von Jesus, also erstmal sagt er, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit überhaupt? Der hat überhaupt keine normengerichtete Vorstellung, sondern er hat einfach, er schaut, ja, wie, was jetzt hier so, das kommt am besten an. Und obwohl er eigentlich erkannt hat, wenn wir das lesen in Johannes 19, Vers 12, Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Der hat genau erkannt, eigentlich ist Jesus unschuldig. Ja? Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du ihn diesen freilässt, so bist du der Feind des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Jetzt kommt die Beschämung da rein. Das Gefühl eben, ich muss es der Gruppe, der Gesellschaft recht machen. Ja? Und dann sagt, schließlich befiehlt Pilatus, Jesus zu kreuzigen. Obwohl er keine Schuld an ihm gefunden hat. Ja, beim Lukas ist da noch die Händewaschung. Das heißt also, dem ist ganz klar und bewusst, eigentlich ist Jesus unschuldig. Es gibt keinen Grund, ihn zu töten. Er hat aber dieses Normensystem überhaupt nicht. Was ist Wahrheit? Sondern er ist jemand, der sich dann von der Gruppendynamik quasi treiben lässt, den Juden einen Gefallen zu tun, weil es ist ja die Gruppe, die er hier beherrschen soll. Ich glaube, meiner Meinung nach, ich habe das auch bei einigen Theologen gelesen, Andreas Bobber zum Beispiel, Tobias Feix, erklärt dieser Wandel zu einer Schamkultur, warum immer weniger Menschen was anfangen können mit Begriffen wie Schuld, Sühne, Sünde, Buße und so weiter, weil wir da in einer Gesellschaft sind, wo diese christlichen Werte einfach mehr und mehr verloren gehen. Das heißt natürlich nicht, dass wir diese Kategorien aufgeben sollten. Im Gegenteil, wir sollten uns sehr bewusst sein, wie wichtig es ist, dass wir als Christen diese Werte haben, diese Grundlagen haben. Aber es ist wichtig zu wissen, dass viele Menschen, junge Generationen, in einer anderen Gesellschaft aufwachsen und erstmal anders geprägt sind. Eher von einer Schamkultur her als von einer Schuldkultur. Und natürlich ist es so, das könnt ihr vielleicht auch einige von euch sagen, es gibt auch christliche Gruppen, die sehr, sehr stark mit Schamkultur arbeiten. Je nachdem, wo, in welchen Gruppen ihr aufgewachsen seid, streng konservativen christlichen Kreisen, kann das in Fundamentalismus, in Sekten und so weiter, funktioniert genau diese Schamkultur eben auch in Reinform. Manchmal, also wahrscheinlich sogar noch deutlich schlimmer als in der Welt. Und wir sollten einfach uns bewusst sein und wirklich schauen, dass wir solchen Tendenzen keinen Raum geben, sondern uns eben auf dieses Befreiungswert von Jesus stellen. So, jetzt wird's persönlich. Ich hoffe, dass ihr das Gesellschaftliche so ein bisschen folgen konntet. Ich glaube, es ist vielleicht auch nicht für jeden, aber ich kann mir vorstellen, dass es für einige wichtig ist, dann nochmal diesen Unterschied zu verstehen zwischen Schamkultur und Schuldkultur. Wenn wir an uns selbst denken, dann ist es Gottes Ziel und Wunsch, uns in unserer Scham zu berühren und unsere Würde und Ehre wiederherzustellen. Ja? Gott will unsere Würde, unsere Ehre wiederherstellen und er hat auch unsere Scham getragen und er will uns von dieser Scham befreien. Wenn ihr die Stelle weiterlest, die wir eben beim Sündenfall hatten, dann fällt auf, dass Gott sich Adam und Eva auch in ihrer Scham zuwandte und sich auch um ihre Scham gekümmert hat. Wir müssen weiterlesen im 1. Mose Kapitel 3. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser eins, indem er erkannte, was gut und was böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Ja? Das heißt, er sieht ihre Nacktheit, er sieht ihre Scham. Er hat, glaube ich, auch erkannt, Feigenblätter ist keine gute Idee. Also macht er ihnen Kleider aus Fell und bekleidet sie. Also er versorgt ihre Scham. Und ein Stück weit, ich habe das auch schon mal gehört, dass das so eine symbolische Vorwegnahme des Opferlammes von Jesus ist. Ja, wenn ihr euch vorstellt, aus welchem Tier würde man vielleicht ein Fell machen für Kleidung, ne? Ein Lamm bietet sich dafür an. Ja, ein Lammfell ist schön weich und von der Größe vielleicht auch ganz passend. Sorry, ich möchte jetzt hier keine. Ich sehe schon einige, wie kann der erzählen, dass ein Lamm geschlachtet worden ist? Nein, aber es ist genau das. Das Opferlamm Jesus wird hier ein Stück weit vorweggenommen, bevor er dann ans Kreuz geht auf Golgatha, wo dann der Masterplan Gottes endgültig umgesetzt wird. Ja, das ist dann sozusagen die endgültige Lösung für die Scham. Und dann die Vertreibung aus dem Paradies, aber zum Selbstschutz. Es geht nicht darum, als Bestrafung, sondern als die Vorstellung, für ewig in diesem gefallenen Zustand leben zu müssen. Wenn man jetzt noch vom Baum des Lebens ist und dann ewig lebt, dann ewig in diesem gefallenen, schambesetzten Zustand zu bleiben. Weiß nicht, wer das will. Ich auf jeden Fall nicht. Was heißt das jetzt für uns in unserem Leben als Menschen? Ich habe das hier mal gepromptet mit KI, so als Schaubild. Wir haben einerseits so diesen tiefen Scham des Sündenfalls, haben wir alle in uns. Ich bin nackt, ich bin heimatlos und ich habe Angst. Ja, das ist der Dreiklang des Sündenfalls. Wir haben die Heimat bei Gott verloren, wir haben unsere Scham ist stark geworden, ich bin nackt und ich habe Angst. Das ist erstmal so die Grundbeschämung, die wir alle in uns tragen. In der zweiten Ebene kommt dann die Beschämung hinzu. Das ist das, was wir im Leben erleben. Die Beschämung, die im Laufe eines Lebens wir erleben. Und die dritte Ebene ist dann sozusagen alle Formen von Schutzmechanismen. Alles, was wir machen, damit andere unsere Beschämung nicht sehen, damit wir nicht wieder beschämt werden, damit wir überleben können, ein Stück weit. Und wenn ihr überlegt, ihr kennt eure eigenen Schutzmechanismen, aber der typische Mechanismus erstmal ganz oft ist Stolz. Ja, wenn man Scham verbergen will, ist Stolz die allererste Wahl. Ne? Wenn man im Zweifelsfall selber lieber zuhaut, ist es immer noch besser, als wenn man den Schmerz selbst spürt. Was willst du mir eigentlich? Kannst mich mal, ne? Also so ungefähr dieser Stolz, diese stolze Haltung ist etwas, die man annimmt, um Scham zu verdecken. Ja? Also Stolz überdeckt Scham, indem er als psychologischer Abwehrmechanismus dient, um die tiefen Gefühle von Unzulänglichkeit, von Zerbrochenheit, von Demütigung, von verletzter Würde zu verbergen und zu verstecken. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, solche Schutzmechanismen zu haben. Ich habe einfach mal ein paar aufgezählt, sind jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr kennt eure eigenen Schutzmechanismen. Ihr könnt der Coole sein, an dem alles abprallt. Man kann immer stark wirken. Man kann unabhängig sein, sich von keinem was sagen lassen. Man kann der Besserwisser sein, der alles besser weiß. Man kann sich auf seine Schönheit verlassen, auf seinen Erfolg. Man kann so als Macher rüberkommen, ich mache etwas. Man kann der Kasper sein, der Klassenclown, der immer einen witzigen Spruch parat hat. Man kann der Ironische sein, Sarkasmus, nichts an sich ranlassen. Man kann der Helfer-Syndrom. Man kann der ständige Ja-Sager sein, der Träumer oder der große Schweiger, der gar nichts sagt. Man kann sich hinter seinem Intellekt verstecken. Man kann die Mimose sein und selbstmitleidig. Auch das funktioniert. Mir geht's so schlecht. Ja? Auch das ist ein Schutzmechanismus. Man kann manipulieren. Man kann so der Pflegeleichte sein. Everybody's darling. Hey, alles gut. Menschengefällig. Man kann auch das schwarze Schaf spielen. Bewusst derjenige sein, der ausbricht, der rebellisch ist, der auch das ist ein Schutzmechanismus. Man kann unnahbar und hart sein. Und das ist noch keine komplette Auflistung. Ihr könnt euch viele, viele weitere Vorstellungen machen. Ihr kennt eure eigenen Schutzmechanismus. Gut, besonders schlimm im christlichen Bereich kann man auch dann noch da einen draufsetzen, indem man sagt, ich bin besonders heilig. Oder ich bin besonders berufen, sich quasi hinter deinem Christsein zu verstecken. Auch das funktioniert, sorgt aber letztendlich dafür, dass Jesus in diesem äußeren Bereich bleibt und ein Stück weit abgewehrt wird. Ich habe jetzt, das ist der Mensch ohne Christus, also es gibt Hoffnung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe jetzt hier nochmal das gleiche Schaubild genommen und habe nochmal zwei Punkte eingefügt. Und der erste Punkt müsste eigentlich auch bei dem anderen Menschen sein. Den hatte ich, der fiel mir später ein, da durfte ich nicht mehr prompten, da habe ich dann das jetzt nur hier eingefügt. Das ursprüngliche Selbst ist der von Gott erschaffene, unzerstörbare Kern der Gottes-Ebenbildlichkeit. Ja? Es gibt den Bereich, den Gott in dich hineingelegt hat, der unzerstörbar ist, der von Scham nicht kaputt gemacht werden kann. Das heißt, das ist eine Hoffnung, die wir haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei diesem schweren Thema Scham, dass das unsere Hoffnung ist. Wir haben einen von Gott erschaffenen, unzerstörbaren Kern der Gottes-Ebenbildlichkeit. Alles Gute, was Gott in uns hineingelegt hat. Alles, was er in uns sieht, unser Potenzial und unsere Berufung. Und in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekehren, haben wir Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja? Und das ist dann, kommt dann in den innersten Kern unseres Lebens hinzu. Und wie groß das Jesus in dir und das ursprüngliche Selbst ist, hängt eben auch davon ab, wie stark deine Bestimmung ist. Wie schlimme Sachen du erlebt hast. Wie stark und ausgeprägt deshalb auch deine Schutzmechanismen sind. Ja, umso mehr du in deinem ursprünglichen Design zerstört worden bist, umso mehr Beschämung dazugekommen ist, sexueller Missbrauch, umso schwerer ist es eben da, wirklich an diesen inneren Kern zu kommen. Es hängt auch davon ab, wie stark du Gott bereits erlaubt hast, dich zu verändern, deine Schutzmechanismen zu überwinden und Gott in deine Beschämung mit reinzunehmen. Es ist ganz wichtig, diesen Weg einfach zu gehen. Es ist ein schmerzhafter Weg. Es ist ein Weg, der schwierig ist. Wo man manchmal denkt, ist es das wirklich wert? Ist es das wirklich... aber es ist wichtig, weil das Verstecken vor Gott hört nicht automatisch dann auf, wenn wir uns zu Christus bekehrt haben. Ja? Adam kannte Gott, er liebte Gott, er wusste, dass Gott sein Schöpfer ist. Und trotzdem hat er sich im Garten Eden versteckt. Die Scham hat oft eine solche Kraft, dass wir selbst als Christen Gott lieber da halten wollen, wo er sich für uns sicher anfühlt. Also in dem äußeren, im grünen Bereich sozusagen. Ja? Da, wo er... Und dann ist so die Frage, die wir in uns haben, wenn ich Gott zeige, wie ich wirklich bin, wird er mich dann immer noch lieben? Wird er meine Beschämung mit mir aushalten? Meint er, ist wirklich gut mit mir? Ja, diese Fragen sind die Fragen, die auch dann immer noch eine Rolle spielen. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass gerade bei toxischer Beschämung wir uns Hilfe, Begleitung suchen von anderen Menschen, dass wir nicht das eben alleine für uns machen. Ein Seelsorger, ein Therapeut mit Traumaausbildung ist da, glaube ich, die richtige Wahl. Kann schon mal nach vorne kommen, gleich ein bisschen. Ich komme jetzt so langsam zum Abschluss und würde euch einfach so ein paar Fragen nochmal da mitgeben und auch gerne gleich zum Abschluss ein Gebet gemeinsam mit euch sprechen, nochmal zu dem Thema. Die Fragen zum Thema Scham. Wie weit bist du bereit, Gott in die tiefsten, schambesetzten Bereiche deines Lebens hineinzulassen? Ja, wie weit darf Gott die Schutzmauern, die Schutzmechanismen einfach auch durchdringen und dich innen verändern? Wie bereit bist du, anderen Menschen Anteil an deinen Kämpfen zu geben? Und genau. Und wo brauchst du Hilfe und Begleitung in diesem Kontext? Ich glaube, ganz wichtig, das möchte ich euch nochmal zusprechen, ganz wichtig ist zu wissen, und ich hoffe, dass du das weißt, dass Gott ein Gentleman ist. Er wird sich nicht aufdrängen und wird deine Grenzen nicht wieder verletzen. Er ist nicht derjenige, der dich verletzt hat und auch nicht derjenige, der dir das gut geheißen hat, sondern er hat dich in dieser Scham, in diesem Schmerz gesehen. Und er weiß, was du ertragen kannst. Er wird dich niemals überfordern oder wieder beschämen. Er wird dich durch diesen schmerzhaften Prozess durchführen. Aber er ist eben nicht gewaltsam und wird deine Würde und deine Grenzen wieder überschreiten. Und ganz wichtig auch zu wissen, was braucht Scham letztendlich? Scham braucht letztendlich Trost. Trost, tiefe Berührung, Trost von Gott, auch Trost von anderen Menschen. Auch das ist ein Weg. Menschen haben uns verletzt, aber Menschen können auch zu unserer Wiederherstellung beitragen. Deshalb auch diese Frage, wie bereit bist du, anderen Menschen Anteil an deinen Kämpfen zu geben? Offen mit ihnen zu sein. Das muss nicht mit jedem sein, aber mit den Menschen, denen du vertraust. Und eben dann, wo brauchst du Hilfe und Begleitung in diesem Kontext? Ich habe zum Abschluss noch ein Gebet, was auf meinem Herzen ist, einfach so formuliert. Und wenn ihr wollt, können wir das gerne zusammen beten. Ich lese es erst einmal vor und dann können wir das gleich gemeinsam beten. Und dann können wir noch so ein bisschen in der Zeit der Stille mit Lobpreis nochmal einfach so darüber reflektieren, was euch für euch wichtig gewesen ist. Einfach auch an diesem Thema, an dieser Predigt, wo Jesus euch ganz persönlich berühren will heute Morgen. Gott, ich wünsche mir und bete, dass du in die schamgesetzten Bereiche meines Lebens hineinkommst. Ich weiß, dass ich mich vor dir versteckt habe. Es tut mir leid. Ich will dir vertrauen. Wo Menschen über meine Grenzen hinweggegangen sind und mich beschämt haben, da weiß ich, dass du dies nicht tun wirst. Ich will dir vertrauen und wo ich dies noch nicht kann, da bitte ich, hilf meinem Unglauben. Gott, ich lade dich ein in die schambesetzten Bereiche meines Lebens und bitte dich, dass du meine Würde wiederherstellst. Das würde ich gerne, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dazu aufstehen und ich würde das gerne mit euch gemeinsam nochmal beten. Einfach, wenn es euch anspricht, wenn es euch betrifft. Ich würde einfach nochmal laut vorbeten und könnt gerne im Herzen mitbeten oder auch laut mitsprechen, was für euch das Richtige ist. Gott, ich wünsche mir und bete, dass du in die schambesetzten Bereiche meines Lebens hineinkommst. Ich weiß, dass ich mich vor dir versteckt habe. Es tut mir leid. Ich will dir vertrauen. Wo Menschen über meine Grenzen hinweggegangen sind und mich beschämt haben, da weiß ich, dass du das nicht tun wirst. Ich will dir vertrauen. Und wo ich dies noch nicht kann, da bitte ich, hilf meinem Unglauben. Gott, ich lade dich ein in die schambesetzten Bereiche meines Lebens und bitte dich, dass du meine Würde wiederherstellst. Ich denke, wir können das noch eine Weile einfach da stehen lassen und einfach nochmal ein paar Minuten nehmen, in Stille vor Gott zu sein. Vielleicht das nochmal für euch zu beten oder einfach zu hören, was für euch heute wichtig war und wo Gott euch berührt hat.